Und wieder kommt die Volksmenge zusammen. So steht es heute in unserer Stelle aus dem Markus-Evangelium, das wir gemeinsam anschauen wollen in unserem Abschnitt, den wir gemeinsam lesen werden. Die Leute kommen wieder und wieder und wieder zu Jesus, weil Jesus so anziehend ist. Findest du Jesus auch so anziehend? Wie denkst du über ihn? Ist er für dich der Himmel auf Erden, dein Lebenselixier? Der neue Wein, der die alten Schläuche zerreißt, der alle Wunden heilt, Reinheit ansteckender als Aussatz, Gerechtigkeit, die Scham vertreibt und Sünden vergibt. Wer ist Jesus für dich? Ist er der Sinn, um den sich das Weltall dreht? Und wieder kommt die Volksmenge zusammen. Er hat so eine große Anziehungskraft. Aber das weckt auch Gegenkräfte. Jede Kraft weckt auch eine Gegenkraft. Das volle, pralle Leben prallt krachend auf eine widerspenstige Welt. Bis heute ist es so. Nimmt mein Widerstand zu. Letzte Woche haben wir gesehen, wie Jesus seine Mannschaft gebildet hat, und heute wird es schon ziemlich schwierig für seine Mannschaft. Ausgerechnet die Menschen, die Jesus am besten kennen. Ausgerechnet die Menschen, die die Bibel am besten kennen sollten. Ausgerechnet die lehnen Jesus ab. Der Widerstand nimmt zu. In unserer Geschichte heute finden wir drei Meinungen über Jesus. Seine Familie denkt, dass er verrückt ist. Vers 21 steht, sie sagten, er ist von Sinnen. Die Bibelexperten denken, dass er böse und besessen ist. Vers 30, sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Und Jesus sagt, dass er stärker ist als der Teufel, dass Gott sein Vater ist und dass der Heilige Geist Gottes durch ihn wirkt. Lesen wir miteinander diese Stelle im Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 20 bis 35. Und er kommt in ein Haus, und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden und mit sich entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat. Und dann wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben und die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Vater im Himmel, hilf uns jetzt, deinen Willen zu tun, während dieser Predigt. Herr, sprich du zu uns, lehre uns, zeig uns deine Kraft. Amen. Es fängt an mit Ablehnung von der Familie. Letzte Woche war Jesus auf dem Berg. Er hat die Apostel berufen. Da haben wir gesehen, wie Gottes Ruf und Gottes Ziel zu Gottes Mannschaft führen. Und jetzt geht es wieder runter vom Berg, mitten rein ins Getümmel. Vers 20, und er kommt in ein Haus und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Da ist es zugangen wie im Zirkus. Es ist runter und drüber gegangen. Er hat keine geregelten Mahlzeiten mehr eingenommen. Und die Familie kriegt irgendwie davon Wind. Vers 21, und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen. Und es ist irgendwie ein bisschen verständlich. Und was haben sie von ihm gehört? Sie haben wahrscheinlich gehört, dass er überall herumzieht und predigt. Dass er mit Gesindel herumzieht. Dass er irgendwie eine dubiose Einstellung zum Gesetz hat. Und Krach mit den Pharisäern, den Glaubenshelden von damals. Sie haben vielleicht gehört, dass er von sich jetzt spricht als dem neuen Wein. Dass er von sich sagt, dass er Sünden vergeben kann. Und dass er kürzlich 12 Apostel berufen hat. Und wenn du das von deinem Bruder hören würdest alles, hättest du vielleicht auch denken, was sie denken. Ihre Diagnose ist klar. Er ist verrückt. Und ein Grund dafür ist, dass er nicht mehr regelmäßig zum Essen kommt. Das klingt ein bisschen wie meine Oma. Die war ein alleinstehender junger Mann, habe in Innsbruck gelebt und meine Oma hat einmal zu mir gesagt, ganz ernst, was isst du eigentlich? Die Diagnose der Familie über Jesus war ganz klar, er ist verrückt, er ist blemblem, Meschugge, weich in der Birne oder ein Psychopath. Woher nimmt er seine Kraft? Wenn du die Familie gefragt hättest, hätten sie gesagt, ja, er ist ein bisschen rasend geworden. Ein genialer Irrer, der rastlos ist. Auf Englisch sagt man, dass jemand seine Kerze an beiden Enden angezündet hat. Brennt umso heller, aber es ist umso schneller vorbei. Und nicht nur das, es ist irgendwie so, wie Nietzsche mal in einem Gedicht gesagt hat, ich weiß, woher ich stamme. Ungesättigt, gleich der Flamme, brenne und verzehre ich mich. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle, alles, was ich lasse. Flamme bin ich sicherlich. So haben sich die Familie wahrscheinlich Jesus vorgestellt, dass er ausgezuckt ist, verrückt geworden ist. Große, irre Energie entfaltet. Das ist seine Kraft. Und man muss ihm helfen. Man muss ihn schnappen und ihn einkassieren. Aber Jesus war ja gar nicht weich in der Birne. Ganz im Gegenteil. Manchmal hört man, dass Leute sagen, Jesus hatte einen Gotteskomplex, weil er irgendwie gedacht hat, dass er Gott ist. Leute, die so einen Komplex haben, die sind ganz auf sich bezogen. Die reden endlose Monologe und haben ganz platte Lehre, Allgemeinplätze. Jesus war total anders, er war genau das Gegenteil. Jesus war seinen Gegnern intellektuell überlegen. Er hat für andere gelebt, war überhaupt nicht egozentrisch. Seine Bergpredigt ist genial. Die Gleichnisse sind lyrische Meisterwerke. Und er hat furchtlos Missstände angeprangert. Er hat ganz klar gesehen, was falsch läuft. Und er hat sich auf die Seite der Ausgegrenzten gestellt. Er war klar und vernünftig. Er war nicht verrückt. Seine große intellektuelle Kraft sieht man gleich in der nächsten Szene mit den Theologen aus der Hauptstadt. Die nächste Szene zeigt uns die Ablehnung von den religiösen Führern. Für sie war ja der Fall schon länger klar. Erinnert euch im Markus-Evangelium. In Kapitel 2, Vers 24 ist er öffentlich vor Zeugen verwarnt worden. Das muss man tun, bevor man jemanden verurteilen kann. Und in Kapitel 3, Vers 5 hat er den Bogen überspannt und dann ist alles klar gewesen für die religiösen Führer. Ihr Urteil war, Jesus muss sterben. Er hat einfach ihre Macht total untergraben. Und der formale Grund für die Todesstrafe war, er hat das Sabbatgebot gebrochen. Und der Fall war für sie so ernst, erinnert euch, der Fall war so ernst für sie, dass sie sich mit ihren politischen Todfeinden verbündet haben, diesen königstreuen Herodianern. Sie haben sich sogar mit denen verbündet. So ernst war der Fall Jesus, um ihn loszuwerden. Also für die war das alles schon klar. Und jetzt tauchen sie wieder auf. Offizielle Delegation ist da und verkündet ihr theologisches Urteil, Vers 22. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Woher kommt seine Kraft? Wenn du sie gefragt hättest, hätten sie gesagt, ja, er hat eine kriminelle Energie, einen dämonischen Drive. Er ist besessen. Er ist nicht nur irre, er ist von einem fremdartigen, bösartigen Bewusstsein kontrolliert, gesteuert. Er ist mit dem Teufel im Bund. Und die Reaktion von Jesus auf diese Angriffe, die finde ich unheimlich stark. Unheimlich stark, wie er reagiert. Vers 23. Und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie groß ist seine ethische Kraft? Wie schafft er das nur, so ruhig zu bleiben und so vernünftig? Er ruft diese Verleumder zu sich. Das gleiche Wort wie Kapitel 3, Vers 13, wo der Apostel ruft. Er ruft diese Verleumder zu sich und er redet ruhig und vernünftig mit ihnen. Wie groß ist seine intellektuelle Kraft? Er redet jetzt zu ihnen mit Gleichnissen, mit Weisheit. Bei ihm ist Weisheit. Und zuerst weist er auf die Fakten hin. Menschen werden geheilt. Vers 23 geht so weiter. Wie kann Satan den Satan austreiben? Die Menschen, von denen wir da reden, die waren so offensichtlich geheilt, die waren so offensichtlich befreit, das hat man nicht leugnen können, dass hier etwas Gewaltiges am Werk ist. Sogar im Talmud wird das bestätigt, dass Jesus großartige Wunder getan hat. Wie groß war seine Heilungskraft? Das war nicht nur so eine halb eingebildete, vorübergehende Ahnung, dass irgendwie die Rückenwirbel ein bisschen weniger arg wehtun. Es war eine Heilung da, es war eine Befreiung da. Eine unmissverständliche Befreiung von satanischen Kräften ist diesen Menschen passiert. Ein super Beispiel dafür ist im Herr der Ringe, in dem Film Der König Theoden. Davor ist er ein alter, tattriger, blinder Hutzelkreis auf dem Thron, der zittert nur mehr und kann nicht mehr richtig reden. Danach ist er ein Krieger, der in den Kampf gegen die Finsternis reitet. So waren die Heilungen von Jesus, unmissverständlich. Wie Tag und Nacht war das der Unterschied. Hat man nicht wegreden können. Was ist da passiert? Kann der Satan sich selbst austreiben, fragt Jesus. Gibt der Satan einen Menschen wieder her, den er einmal unter seine Kontrolle gebracht hat? Was die Schriftgelehrten da sagen, ist völlig unlogisch. Aber selbst wenn sie recht hätten, sagt Jesus, selbst wenn sie recht hätten, dann würde das doch bedeuten, dass der Satan jetzt gegen sich selber kämpft, dass da irgendwie Bürgerkrieg ist, dass er innerlich zerrissen ist und dann, dass alles den Bach runtergeht mit ihm. Selbst wenn die Schriftgelehrten recht hätten, dann würde das bedeuten, dass das die Arbeit von Jesus zeigt, dass der Satan zu Ende geht. Am Ende ist, fertig ist. Und da sollten sich die Leute eigentlich freuen über ihn. Selbst wenn es so wäre. Aber so ist es ja nicht. Das ist ja ganz anders. Jesus sagt es in Vers 27. Was ist wirklich da los? Niemand kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat. Und dann wird er sein Haus berauben. Der Starke ist natürlich der Satan, der Teufel, der da Menschen in Besitz genommen hat. Sie gehören ihm, sie sind in seinem Haus. Und wenn du die freikriegen willst, dann musst du in das Haus einbrechen und den Starken fesseln. Du musst noch stärker sein. Die Wahrheit ist, sagt Jesus, Jesus ist stärker. Sonst könnte er den Starken nicht besiegen. Sonst könnte er ihm die Menschen nicht entreißen. So groß ist seine Kraft. Und diese Worte, die er da sagt, sind nicht die Worte von einem Verrückten. Sie sind klar und deutlich und logisch. Und es wird da ganz klar, dass Jesus nicht böse ist. Es ist keine kriminelle Kraft, keine böse Kraft im Spiel, sondern eine gute Kraft, eine befreiende Kraft, die dem Bösen widersteht und die das Böse letztlich besiegt. Bei Jesus gibt es immer nur drei Möglichkeiten. Es gibt immer nur drei Möglichkeiten. Entweder ist das, was er von sich selbst behauptet. Und dann müssen wir niederfallen und ihn anbeten. Denn dann ist er Gott. Oder er ist böse, ein Lügner, ein Verbrecher, ein schrecklicher Verbrecher, der das von sich behauptet, um uns zu manipulieren. Oder er ist verrückt, er ist irre. Diese drei Möglichkeiten gibt's. Bono von U2 hat es sehr gut ausgedrückt. Ich hoffe, ihr seht ihn vor sich jetzt mit seiner schwarzen Sonnenbrille. Er hat gesagt, man bleibt mit der Wahl zurück, dass Christus entweder war, was er behauptete zu sein, nämlich der Messias, der König Gottes, Gott selbst. Entweder war er das, was er behauptet zu sein, oder er war ein totaler Spinner. Und zwar einer auf dem Niveau wie Charles Manson, also ein mörderischer Sektenführer, der Menschen umgebracht hat und im Gefängnis gelandet ist. Ich meine die Vorstellung, dass der gesamte Lauf der Zivilisation auf dem halben Globus von einem Spinner verändert und auf den Kopf gestellt wurde, das finde ich weit hergeholt. Bono sieht es total klar. Bei Jesus gibt es immer nur die drei Möglichkeiten. Er war sicher nicht nur ein netter Mensch. Weil ein netter Mensch sagt und tut nicht das, was Jesus gesagt und getan hat. Also war er entweder ein Spinner, es ist seltsam zu denken, dass so einer die Welt verändert hat, oder er war ein Krimineller, ein Böser, ein furchtbarer Mensch. Also es passt nicht zu dem, was wir über ihn wissen. Oder er war das, was er behauptet zu sein, Gott selbst. Die drei Möglichkeiten gibt's. Hier redet Jesus ganz klar und deutlich mit den Schriftgelehrten. Und er warnt sie vor einer sehr großen Gefahr. Vers 28, er sagt zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden. Und die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Diese Worte sind sehr ernst. Und was wir als erstes total festhalten müssen, ist Vers 28. Es gibt Vergebung. Vers 28 ist wirklich wunderbar. Wenn du dich von Gott abgewendet hast, wenn du ihn kleinredest, wenn du ihn nicht ehrst, wenn du auf ihn pfeifst, dann ist es furchtbar. Es führt in den Tod. Du reißt dich vom Leben los. Und es führt in den Tod. Es ist furchtbar. Aber es gibt Vergebung. Weil Gott selbst etwas tut. Er kommt in die Welt und er macht den Weg frei. Er macht den Weg frei, der uns mit ihm versöhnt. Er beseitigt die Schuld. Für jeden Menschen, der umkehrt, der Vergebung will, gibt es Vergebung. Wunderbar. Weil Jesus am Kreuz freiwillig für uns gestorben ist. Und wenn du auf Jesus pfeifst, wenn du dich über ihn lustig machst, wenn du über ihn lächelst, ihn wegerklärst, ihn einkassieren und wegsperren möchtest, dann ist es furchtbar. Gott selbst kommt in diese Welt, nimmt unseren Dreck auf sich, stirbt einen unendlichen Tod und wir pfeifen drauf. Es ist furchtbar, das führt in den Tod, in den ewigen Tod. Aber es gibt Vergebung, weil der Heilige Geist dir die Augen auftun kann, dafür, was Jesus getan hat. Der Heilige Geist kann dir das offenbaren und zeigen, was Jesus getan hat, wer er wirklich ist. Er kann dir zeigen, auf welche Katastrophe dein Leben zusteuert, wenn sich nichts ändert. Welcher Abgrund auf dich wartet nach dem Tod, der dich trennt vom echten Leben. Wie herrlich die Brücke ist, die Jesus gemacht hat über diesen Abgrund. Wie herrlich Jesus ist. Das alles kann dir der Heilige Geist zeigen, kann dir die Augen öffnen. Jede Sünde kann vergeben werden. Aber was wenn du auf den Heiligen Geist pfeifst, der dir die Augen auftut. Wenn du unbekümmert und sehenden Auges gegen Gottes Wahrheit sündigst, wie kannst du dann jemals umkehren, Vergebung wollen, Reue zeigen? Da bist du jenseits der Buße, wenn du keine Vergebung möchtest. Obwohl du alles weißt, obwohl alles klar ist, obwohl du weißt, wer Jesus ist. Und du immer nur sagst, ich pfeif drauf. Ich mach, was ich will. Ja, dann willst du keine Vergebung. Und dann gibt es keine Vergebung. Spiel nicht mit dem Feuer, sonst geht es dir wie dem Bussard, der über dem Fluss gesegelt ist und auf einer Eisscholle einen Kadaver gesehen hat. Und hat sich auf die Eisscholle gesetzt und hat genüsslich gefressen auf dem Kadaver. Der Wasserfall kommt näher, aber es macht nichts. Er kann jederzeit wegfliegen, er hat ja die gewaltigen Flügel. Der Wasserfall kommt näher, kein Problem, er frisst genüsslich. Dann ist der Wasserfall da und er breitet die Flügel aus, aber seine Füße sind festgefroren. Und er stürzt über den Wasserfall und es gibt keine Vergebung in Ewigkeit. Spiel nicht mit dem Feuer. Kehr um, solange es geht. Wenn du merkst, dass du umkehren musst, dann hilft's, mit jemandem drüber zu reden. Es hilft, mit jemandem darüber zu reden. Es hilft, mit jemandem darüber zu reden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Manche von euch sitzen vielleicht da und machen sich Sorgen, ob sie die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben. Und das Ironische daran ist, wenn du dir die Sorgen machst, dann hast du sie nicht begangen. Weil jemand, der auf den Heiligen Geist pfeift, der sagt, ja, ich habe das alles verstanden und es ist alles wahr, aber es ist mir ganz egal, der macht sich keine Sorgen. Nur jemand, in dem der Heilige Geist am Wirken ist und den er zur Buße zieht, der macht sich Sorgen. Also wenn du dir Sorgen machst, dann mach dir keine Sorgen. Wenn du Vergebung willst, es gibt sie. Es gibt für alles Vergebung. Für alles. Jede Sünde kann vergeben werden in der Familie von Jesus. Und jeder ist eingeladen, in diese Familie zu kommen. Jesus ladet in seine Familie ein. Vers 31, da kommt dann die Familie an, die schon losgegangen ist in Vers 21. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Die Erwartung ist natürlich in der Kultur noch mehr als in unserer. Die Familie ist wichtiger. Sie rufen, er kommt nicht. Vers 33, und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Eine Frage, die man sich da stellen muss, ist natürlich, hat Jesus seine Familie nicht geliebt, seine Angehörigen? Natürlich hat er sie geliebt. Er versorgt sogar noch seine Mutter am Kreuz. Er sorgt dafür, dass jemand sie aufnimmt in sein Haus, ein Gläubiger. Natürlich hat er seine Familie geliebt. Das Gebot in den 10 Geboten, du sollst Vater und Mutter ehren, das wird nicht abgeschafft. Jesus hat nie den Kontakt abreißen lassen zu seiner Familie, obwohl sie ihn verhöhnt haben und über ihn gelacht haben. Die Familie lehnt ihn ab, aber er lehnt sie nicht ab. Auch für sie gilt die Einladung. Und es ist so herrlich zu sehen, dass diese Brüder, die ihn verhöhnt haben, dass die später gläubig geworden sind. Hat Jesus seine Familie geliebt? Natürlich hat er sie geliebt. Aber es gibt etwas, das noch wichtiger ist als die Familie. Der Wille Gottes. Und Jesus hat die Kraft, das zu leben. Und vielleicht wirbelt es Staub auf, wenn ich jetzt sagen würde, dass die Gemeinde deine neue Familie ist. Dass du einen neuen Vater hast, wenn du zu Jesus gehörst. finde das so wunderbar, Vers 35. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. So herrlich zu denken, Jesus ist mein Bruder. Das ist so unendlich wertvoll, dass dieser Jesus mein Bruder sein möchte. Und das Interessante an Vers 35 ist auch, da wird kein Vater erwähnt. Niemand von euch wird sein Vater. Weil es gibt nur einen Vater. Und wenn Jesus dein Bruder ist, dann hast du auch den gleichen Vater wie er. Dann hast du einen neuen Vater. Der wird auch unser Vater. Wenn wir vom Gesetz befreit, von der Sünde befreit sind und unter der Gnade leben, dann kann ich endlich tun und lassen, was Jesus will. Das ist die wahre Freiheit. Den Willen Gottes zu tun, weil der ist so unendlich gut für uns. Was passiert, wenn wir das wirklich tun? Ich glaube, wir werden als verrückt angesehen werden. Keine Frau, die sich als Jugendliche bekehrt hat und deren Eltern haben sie dann in psychiatrische Behandlung geschickt. Sie hat mir erzählt, es war wirklich sehr, sehr schwer für sie. Eine harte Zeit, furchtbare Zeit. Wenn wir den Willen unseres Vaters im Himmel tun, dann werden wir auch ins Zwielicht kommen. So wie unser Herr werden wir auch zwielichtig werden. Es ist unvermeidlich, wenn Jesus unser Leben durcheinander wirbelt. Und vielleicht erfahren wir dann Ablehnung von den Menschen, die uns am nächsten sind. Das tut sehr weh. Jesus weiß genau, wie sich das anfühlt. Da braucht man dann unbedingt seine Stärke in unserem Haus. Wir brauchen diesen Stärkeren, der stärker ist als alle in unserem Haus. Und das bedeutet, wir müssen beten. Klar müssen wir beten. Im Licht und Leben stehen die Termine für die Gebetsabende drinnen, die jetzt sind. Einmal im Jahr beten wir mit anderen Gläubigen in Wels, die genauso an Jesus glauben, wie wir das tun. Einmal im Jahr gibt es 3 Chancen. Und da steht leider, dass der Gebetsabend am Dienstag um 9.30 Uhr ist. Aber das stimmt nicht, der ist um 19.30 Uhr. Aber du kannst auch um 9.30 Uhr beten. Aber dann komm um 19.30 Uhr. Am Mittwoch genau dasselbe, nicht 9.30 Uhr, sondern 19.30 Uhr. Und am Donnerstag 19.30 Uhr. Kommt zu den Gebetsabenden. Wir brauchen die Stärke von Jesus in unserem Haus. Wir müssen ihn darum bitten. Und dann gibt er sie uns gern. Wir brauchen seine Stärke. Weil selber schaffen wir das nicht, wenn die Ablehnung kommt, so freundlich und so vernünftig zu reagieren wie er. Wenn wir Jesus erkennen und den Willen Gottes tun, dann führt es nicht zu einem beschaulichen, bürgerlichen Leben. Es führt nicht zu einem Häuschen und einem Gärtchen und einem Hündchen, wenn du den Willen Gottes tust. Sondern es führt zu einer unpassenden Gegenkultur. Alice Cooper, ich hoffe, ihr seht jetzt Alice Cooper vor euch, geschminkt, Hardrocker. Glaubt an Jesus. Der hat gesagt, willst du mal wirklich was Radikales tun? Was Revolutionäres? Es gibt nichts Revolutionäres, wie jeden Sonntagvormittag in die Kirche zu gehen. Das ist die Gegenkultur, die sich in unserem ganzen Leben auswirkt natürlich. Das volle, pralle Leben kracht auf eine widerspenstige Welt. Und dann geht es vielleicht bei dir auch so wie im Zirkus. Wann hast du das letzte Mal was Verrücktes für Jesus getan? Etwas, das jetzt ein braver Bürger nicht tun würde. Wann hast du das letzte Mal was Verrücktes für Jesus getan? Jesus ist stark, er ist vernünftig, er ist klar, er ist gut. Seine Kraft ist stärker als alle Zwänge, alle Gefängnisse, als das Böse, als der Zweifel, als die Sünde. Ist dein Widerstand größer geworden jetzt in dieser halben Stunde? Oder ist seine Anziehungskraft größer geworden? Sagst du ja? Beten wir miteinander. Herr Jesus, wir loben dir für deine große Kraft. Herr, wir loben dir dafür, wie klug du bist, wie weise, wie freundlich, wie besonnen, wie klar, wie vernünftig, dass du die Menschen liebst, die dich ablehnen, dass du sie einladest, dass du sie zu dir rufst, dass du mit ihnen redest, dass du sie gewinnen möchtest, dass du sie um sie wirbst, dass du sie warnst vor den Gefahren, die auf sie lauern. Herr, wie groß ist deine Kraft, wie groß ist deine Heilungskraft, Herr, wie groß ist deine Kraft zum Guten. Herr, wir staunen vor dir, dass du diesen Widerstand ausgehalten hast, dass du, obwohl deine Familie dich abgelehnt hast, den Kontakt nicht abgerissen hast und abreißen lassen hast und dass du letztlich sie für dich gewonnen hast. Herr, wir staunen. Wir staunen, dass du uns einladest in deine Familie, deine ewige Familie, dass Gott der Vater unser Vater wird und du unser Bruder. Und wir bitten dich um deine Kraft in unserem Leben, in unserem Haus. Herr, nur du bist stärker als alles, was uns herum ablenken will von dir. Herr, wir bitten dir, dass du uns füllst mit deinem Leben. Und dass unser Widerstand gegen dich abnimmt. Amen.